Kapitel 44 Die Beobachtung des Sabbats. Die Beobachtung des Sabbats birgt große Segnungen in sich. Und Gott wünscht, dass der Sabbat ein Freudentag für uns sei. Bei Einsetzung des Sabbats herrschte Freude. Gott blickte mit Befriedigung auf das Werk seiner Hände. Alles, was er gemacht hatte, erklärte er für sehr gut. Himmel und Erde waren mit Jubel erfüllt.
Da mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten, alle Kinder Gottes.
Obgleich die Sünde Eingang in der Welt gefunden und sein vollkommenes Werk verdorben hat, gibt Gott uns noch den Sabbat als Zeugen, dass der Allmächtige, dessen Güte und Barmherzigkeit unermesslich ist, alles geschaffen hat. Unser himmlischer Vater wünscht durch die Beobachtung des Sabbats die Erkenntnis seiner selbst unter den Menschen aufrechtzuerhalten. Er möchte, dass der Sabbat unsere Sinne zu ihm, dem wahren und lebendigen Gott, hinzieht und wird durch seine Erkenntnis Leben und Frieden haben. Als der Herr sein Volk, die Israeliten, aus Ägypten befreite und ihnen sein Gesetz übermittelte, lehrte er sie, dass sie sich durch die Beobachtung des Sabbats von den Götzendienern unterscheiden sollten. Der Sabbat bildete den Unterschied zwischen denen, die Gottes Obergewalt anerkannten, und jenen, die sich weigerten, ihn als ihren Schöpfer und König anzunehmen. Der Herr sprach:
Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Darum sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten zum ewigen Bund.
Wie der Sabbat damals, als Israel aus Ägypten in das irdische Kanaan einzog, das Zeichen des Unterschieds war, so kennzeichnet er auch heute Gottes Kinder, wenn sie aus der Welt herauskommen, um in die himmlische Ruhe einzugehen. Der Sabbat ist ein Zeichen der Verwandtschaft zwischen Gott und seinem Volk, ein Zeichen, dass dieses sein Gesetz ehrt. Er kennzeichnet Gottes treue Untertanen sowie die Übertreter. Christus erklärte aus der Wolkensäule:
Haltet meinen Sabbat, denn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen, dass ihr wisset, dass ich der Herr bin, der euch heiligt.
Der Sabbat, der Welt als Zeichen gegeben, dass Gott der Schöpfer ist, ist auch das Zeichen, dass Gott sie heiligt. Die Kraft, die alle Dinge schuf, ist dieselbe Kraft, welche die Seele nach Gottes Bild erneuert. Denen, die den Sabbat heilig halten, ist er das Zeichen der Heiligung. Wahre Heiligung ist Übereinstimmung mit Gott, Einheit mit ihm im Charakter, die wir durch Gehorsam gegenüber den Grundsätzen, welche eine Abschrift seines Charakters sind, erlangen. Der Sabbat ist das Zeichen des Gehorsams. Wer von Herzen dem vierten Gebot gehorcht, wird dem ganzen Gesetz gehorsam sein. Er wird durch Gehorsam geheiligt. Uns sowohl als Israel ist der Sabbat zum ewigen Bund gegeben. Für die, die seinen heiligen Tag ehren, ist der Sabbat das Zeichen, dass Gott sie als sein auserwähltes Volk anerkennt. Er ist eine Bürgschaft, dass Gott ihnen seinen Bund erfüllen wird. Jede Seele, die das Zeichen der Regierung Gottes annimmt, stellt sich unter den göttlichen ewigen Bund. Sie verbindet sich mit der goldenen Kette des Gehorsams, von der jedes Glied eine Verheißung ist. Von den 10 Geboten enthält allein das 4. das Siegel des großen Gesetzgebers, des Schöpfers Himmel und der Erde. Wer diesem Gebot gehorcht, nimmt seinen Namen an, und alle darin enthaltenen Segnungen sind für ihn.
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: Also sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne.
Durch Mose wurde auch die Verheißung gegeben:
Der Herr wird dich zum heiligen Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, darum, dass du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und wandelst in seinen Wegen, dass alle Völker auf Erden werden sehen, dass du nach dem Namen des Herrn genannt bist. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und wirst oben schweben und nicht unten liegen, darum, dass du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun.
Der Psalmist sagt, getrieben durch den Heiligen Geist:
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand ist, was unten in der Erde ist, und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat es gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat, denn er ist unser Gott. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Diese dem Volke Israel gegebenen Verheißungen sind auch für das heutige Volk Gottes bestimmt. Es sind die Botschaften, die uns der Sabbat bringt. Eine Reformation in der Beobachtung des Sabbats. Der Sabbat ist die goldene Klammer, die Gott mit seinem Volk vereint. Aber das Sabbatgebot ist gebrochen, Gottes heiliger Tag entweiht worden. Der Sabbat ist von dem Menschen der Sünde aus seinem Platz gerissen und ein gewöhnlicher Arbeitstag an seiner Statt aufgerichtet worden. Im Gesetz ist eine Lücke entstanden, und diese Lücke muss verzäunt werden. Der wahre Sabbat muss wieder in seiner rechtmäßigen Stellung als Gottes Ruhetag erhoben werden. Im 58. Kapitel Jesajas finden wir das Werk beschrieben, das Gottes Volk tun soll. Es soll das Gesetz herrlich und groß machen, das aufbauen, was lange wüst gelegen ist, und einen Grund legen, der für und für bleibe. Zu allen, die dies Werk tun, sagt der Herr:
Du sollst heißen, der die Lücken verzäunet und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. So du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage, und den Sabbat eine Lust heißest und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrest. So du ihn also ehrest, dass du nicht tust deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt oder leeres Geschwätz, alsdann wirst du Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden schweben lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund sagt es.
Die Sabbatfrage wird in dem letzten großen Streit, an dem die ganze Menschheit sich beteiligen wird, der Hauptpunkt sein. Die Menschen haben Satans Grundsätze höher geachtet als die im Himmel geltenden. Sie haben den untergeschobenen Sabbat angenommen, den Satan als Zeichen seiner Macht aufgerichtet hat. Aber Gott hat seiner königlichen Forderung sein Siegel aufgedrückt. Beide Sabbateinrichtungen tragen die Namen ihrer Urheber. Ein untrügliches Kennzeichen, welches die Autorität eines jeden beweist. Es ist unsere Aufgabe, den Leuten dies verständlich zu machen. Wir müssen ihnen zeigen, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, ob sie das Kennzeichen von Gottes Reich oder das des Reiches der Empörung tragen. Denn sie bekennen sich als Untertanen des Reiches, dessen Zeichen sie tragen. Gott hat uns berufen, das Banner seines niedergetretenen Sabbats aufzurichten. Wie wichtig ist es daher, dass wir ein richtiges Beispiel in der Sabbatbeobachtung geben. Bei der Gründung neuer Gemeinden sollten die Prediger eine sorgfältige Anweisung über die richtige Sabbatfeier erteilen. Wir müssen vorsichtig sein, sonst werden die lockeren Gewohnheiten und Sitten, die bei der Sonntagsfeier herrschen, auch von denen nachgeahmt, die Gottes heiligen Ruhetag beobachten wollen. Die Grenzlinie muss klar und deutlich gezogen werden zwischen denen, die das Kennzeichen des Reiches Gottes und denen, die das Zeichen des Reiches der Empörung tragen. Der Sabbat muss viel heiliger gehalten werden, als dies noch von vielen bekenntlichen Sabbathaltern geschieht. Der Herr ist sehr entehrt worden durch solche, die den Sabbat weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geiste des Gesetzes halten. Er fordert zu einer Reformation in der Sabbatfeier auf. Gleich zu Anfang des vierten Gebots sagt der Herr:
Gedenke!
Er wusste, dass die Menschen inmitten aller Sorgen und Mühen versucht sein würden, sich zu entschuldigen, dass sie der ganzen Forderung des Gesetzes nicht nachkommen könnten oder dass sie die heilige Bedeutung desselben vergessen würden. Daher sagte er auch:
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.
Die ganze Woche hindurch sollten wir den Sabbat im Gedächtnis haben und Vorbereitungen treffen, um ihn nach dem Gesetz zu halten. Wir sollten den Sabbat nicht nur als eine gesetzliche Angelegenheit betrachten, sondern auch seine geistige Beziehung zu allen Handlungen unseres Lebens verstehen. Alle, welche den Sabbat als ein Zeichen zwischen sich und Gott betrachten, indem sie beweisen, dass es Gott ist, der sie heiligt, werden die Grundsätze seiner Regierung vertreten. Sie werden die Gesetze seines Reiches in ihrem täglichen Leben praktizieren. Sie werden täglich beten, dass die Heiligung des Sabbats auf ihnen ruhen möge. Sie werden jeden Tag mit Christus Gemeinschaft pflegen und die Vollkommenheit seines Charakters widerstrahlen. Jeden Tag wird ihr Licht in guten Werken für andere hervorleuchten. Die ersten Siege, die Gottes Werk Erfolg verleihen, müssen im Familienkreis gewonnen werden. Hier muss die Vorbereitung auf den Sabbat ihren Anfang nehmen. Die ganze Woche hindurch müssen die Eltern daran gedenken, dass das Heim die Schule ist, in welcher ihre Kinder für die himmlischen Höfe vorbereitet werden sollen. Ihre Rede muss rechtschaffen sein. Kein Wort darf ihren Lippen entschlüpfen, das ihre Kinder nicht hören sollten. Ein gereiztes Gemüt müssen sie bekämpfen. Ihr Eltern lebt während der ganzen Woche als vor den Augen eines heiligen Gottes, der euch Kinder gegeben hat, um sie für ihn zu erziehen. Erzieht die kleine Gemeinde in eurem Heim so, dass am Sabbat alle bereit sind, den Herrn in seinem Heiligtum anzubeten. Bringt Gott jeden Morgen und jeden Abend eure Kinder als sein Blut erkauftes Erbteil dar. Lehrt sie, dass es ihre höchste Pflicht und ihr Vorrecht ist, Gott zu lieben und ihm zu dienen. Eltern sollten ganz besonders darauf achten, die Anbetung Gottes zu einem Anschauungsunterricht für ihre Kinder zu machen. Sie sollten öfters Schriftstellen anführen, besonders solche Texte, die das Herz zur Andacht vorbereiten. Die köstlichen Worte:
Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung,
können gern oft wiederholt werden. Wird des Sabbats in solcher Weise gedacht, dann wird das Zeitliche das Geistliche nicht beeinträchtigen können. Keine Pflicht, die in den 6 Arbeitstagen verrichtet werden sollte, wird dann bis zum Sabbat liegen bleiben. Unsere Kräfte werden während der Woche nicht dermaßen von weltlicher Arbeit erschöpft sein, dass wir an dem Tag, da der Herr ruhte und sich erquickte, zu müde sind, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Während die Vorbereitung für den Sabbat die ganze Woche hindurch getroffen werden soll, so ist doch der Freitag der besondere Rüsttag. Der Herr sagte den Kindern Israel durch Mose:
Morgen ist der Sabbat der heiligen Ruhe des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das lasset bleiben, dass es behalten werde bis morgen. Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb das Manna mit Mühlen und stieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Aschekuchen daraus.
Es musste etwas getan werden, um das vom Himmel gesandte Brot für die Kinder Israel zuzubereiten. Der Herr sagte ihnen, dass diese Arbeit am Freitag, dem Rüsttag, getan werden müsse. Dies war für sie eine Prüfung. Gott wollte sehen, ob sie den Sabbat heiligen würden oder nicht. Diese Anweisung aus dem Munde Jehovas dient uns zur Belehrung. Die Bibel ist ein vollkommener Führer, und wenn ihre Seiten unter Gebet mit willigen Herzen erforscht werden, so wird niemand, der es verstehen will, über diese Sache im Unklaren sein. Viele bedürfen der Belehrung, wie sie am Sabbat zum Gottesdienst erscheinen sollen. Sie sollen nicht in ihren gewöhnlichen Arbeitskleidern, die sie während der Woche tragen, vor Gott treten, sondern im Besitz eines besonderen Sabbatkleides sein, welches sie zum Gottesdienst tragen. Während wir uns nicht weltlichen Methoden anpassen sollen, dürfen wir doch nicht gleichgültig betreffs unserer äußeren Erscheinung sein. Wir müssen uns sauber und nett, jedoch ohne Putz und Zierat kleiden. Gottes Kinder müssen rein von innen und außen sein. Am Freitag beende man alle Vorbereitungen für den Sabbat. Sehe zu, dass alle Kleidung bereit liegt und alles Kochen besorgt ist, dass die Stiefel geputzt und die Bäder genommen sind. Es lässt sich einrichten, mit allem fertig zu sein. Wenn man es sich zur Regel macht, kann man es durchführen. Der Sabbat wurde nicht dazu gegeben, um Kleidung auszubessern, Speisen zu kochen, Vergnügungen mitzumachen oder irgendeiner weltlichen Beschäftigung nachzugehen. Vor Sonnenuntergang müssen alle weltlichen Arbeiten, alle weltlichen Zeitungen und Bücher beiseite gelegt werden. Eltern, erklärt euren Kindern eure Handlungsweise und deren Zweck und lasst sie teilnehmen an euren Vorbereitungen, um den Sabbat in Übereinstimmung mit dem Gebot zu feiern. Wir sollten die Grenzen des Sabbats mit Eifer bewachen, eingedenk dessen, dass jeder Augenblick geweihte, heilige Zeit ist. Wenn es möglich ist, sollten Arbeitgeber ihren Angestellten die Zeit vom Freitagmittag bis zum Beginn des Sabbats freigeben, damit sie Zeit zur Vorbereitung haben und den Tag des Herrn mit ruhigem Gemüt willkommen heißen können. Wer solchen Weg einschlägt, wird keinen Verlust erleiden, selbst nicht in irdischen Dingen. Noch eine andere Sache verdient Beachtung am Rüsttag. An diesem Tag sollten alle Missverständnisse zwischen Geschwistern, sei es in der Familie oder in der Gemeinde, beseitigt werden. Lasst alle Bitterkeit, Zorn und Grimm aus der Seele entfernt werden. In demütigem Geiste
bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet.
Ehe der Sabbat anfängt, sollte sowohl der Geist wie der Körper von weltlicher Beschäftigung abgelenkt werden. Gott hat seinen Sabbat ans Ende der 6 Arbeitstage gesetzt. Die Menschen sollen innehalten und darüber nachdenken, wie viel weiter sie während der Woche in der Vorbereitung auf das Heilige Reich, welches keinen Übeltäter zulässt, gekommen sind. Wir sollten jeden Sabbat mit unserer Seele abrechnen, um zu erkennen, ob die vergangene Woche uns geistigen Gewinn oder Verlust gebracht hat. Den Sabbat des Herrn heiligen bedeutet ewiges Heil. Gott sagt:
Wer mich ehrt, den will ich auch ehren.
Vor Sonnenuntergang sollten sich die Familienmitglieder versammeln, um Gottes Wort zu lesen, zu singen und zu beten. Auch hier tut eine Reform Not, denn viele haben es hierin fehlen lassen. Wir müssen dies Gott und einander bekennen und von neuem anfangen, besondere Vorkehr zu treffen, damit jedes Familienglied vorbereitet sei, den Tag, welchen Gott gesegnet und geheiligt hat, zu ehren. Vergeudet die köstlichen Sabbatstunden nicht im Bett? Am Sabbatmorgen sollte die Familie frühzeitig auf sein. Steht sie spät auf, so entsteht ein Hasten bei der Vorbereitung für Frühstück und Sabbatschule. Eile, Ungeduld und Drängen sind die Folge und unheilige Gefühle kommen in die Familie hinein. Der auf diese Weise entweihte Sabbat wird eine Last und sein Nahen wird eher gefürchtet, als dass man sich darauf freut. Wir sollten für den Sabbat nicht vielerlei Gerichte kochen oder eine größere Auswahl von Speisen auf den Tisch bringen als an anderen Tagen. Die Nahrung sollte vielmehr einfacher sein und weniger sollte gegessen werden, damit der Geist klar und lebendig ist, um geistliche Dinge zu erfassen. Überessen belastet das Gehirn. Die herrlichsten Worte mögen vernommen und nicht gewürdigt werden, weil der Geist durch verkehrte Nahrung verwirrt ist. Durch Überessen am Sabbat haben manche Gott mehr verunehrt, als sie denken. Während das Kochen am Sabbat vermieden werden soll, ist es nicht notwendig, kalte Speisen zu essen. Bei kaltem Wetter können die am Tage zuvor bereiteten Gerichte aufgewärmt werden. Die Mahlzeichen, obgleich einfach, sollen schmackhaft und einladend sein. Man sorge für etwas Besonderes, für etwas, das die Familie nicht jeden Tag bekommt. An der Familienandacht lasse man die Kinder teilnehmen. Alle können ihre Bibel nehmen und jeder einen oder zwei Verse lesen. Nach dem Singen eines bekannten Liedes folgt das Gebet. Für dies hat Christus uns ein Muster gegeben. Der Herr hat aber nicht damit beabsichtigt, dass das Vaterunser nur einfach als eine Form nachgebetet werden soll, sondern damit wir wissen, wie unser Gebet sein soll, einfach, ernst und alles umfassend. Tragt dem Herrn in einfacher Bitte eure Bedürfnisse vor und drückt ihm euren Dank für seine Barmherzigkeit aus. Dadurch ladet ihr Jesus als willkommener Gast in euer Herz und Haus ein. In der Familie sind lange Gebete, welche fernliegende Themen betreffen, nicht am Platze. Sie machen die Andacht ermüdend, während sie als ein Vorrecht und Segen angesehen werden soll. Macht sie zu einer Zeit voll Interesse und Freude. Die Sabbatschule und der Gottesdienst nehmen nur einen Teil des Sabbats in Anspruch. Die der Familie noch bleibende Zeit kann zu den heiligsten und schönsten Stunden des ganzen Sabbats gemacht werden. Den größten Teil desselben sollten die Eltern mit ihren Kindern verleben. In vielen Familien werden die jüngeren Kinder sich selbst überlassen, um sich zu unterhalten, so gut sie können. Kinder werden jedoch auf diese Weise unruhig, fangen an zu spielen oder richten irgendein Unheil an. Für sie hat der Sabbat keine heilige Bedeutung. Bei schönem Wetter, ihr Eltern, geht mit euren Kindern in Feld und Wald spazieren. Erzählt ihnen inmitten der wunderschönen Natur, weshalb der Sabbat eingesetzt wurde. beschreibt ihnen das erhabene Schöpfungswerk Gottes, sagt ihnen, dass die Erde, als sie aus seiner Hand hervorging, heilig und lieblich war. Jede Blume, jeder Strauch, jeder Baum erfüllte den Zweck des Schöpfers. Alles, worauf das Auge ruhen mochte, war lieblich anzusehen und erfüllte das Herz mit Gedanken über die Liebe Gottes. Jeder Ton war Musik, in Harmonie mit der Stimme Gottes. Zeigt ihnen, dass es die Sünde war, die Gottes vollkommenes Werk verderbte, dass Dornen und Disteln, Sorgen, Schmerz und Tod die Folgen des Ungehorsams gegenüber Gott sind. Weist sie darauf hin, dass die Erde, obgleich sie durch den Fluch der Sünde entstellt ist, noch heute die Güte Gottes offenbart. Die grünen Felder, die hohen Bäume, der lachende Sonnenschein, die Wolken, der Tau, die feierliche Stille der Nacht, die Herrlichkeit des sternbesäten Himmels, der Mond in seiner Pracht, sie alle zeugen von ihrem Schöpfer. Kein Tropfen Regen fällt, kein Lichtstrahl ergießt sich über unsere undankbare Welt, ohne von der Langmut und der Liebe Gottes zu zeugen. Erzählt ihnen von dem Wege des Heils, dass Gott die Welt so liebte,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Wiederholt mit ihnen die liebliche Erzählung von Bethlehem, stellt den Kindern Jesus dar, wie er als Kind seinen Eltern gehorsam war und als Jüngling fleißig und treu zum Unterhalt seiner Familie beitrug. Auf diese Weise könnt ihr sie belehren, dass der Heiland alle Versuchungen, Schwierigkeiten und Prüfungen, alle Hoffnungen und Freuden der Kinder kennt und dass er ihnen Teilnahme und Hilfe spendet. Lest hin und wieder mit ihnen die interessanten Geschichten in der Bibel und fragt, was sie in der Sabbatschule gelernt haben, und nehmt die nächste Lektion mit ihnen durch. Wenn die Sonne sinkt, so lasst Gebet und Gesang den Schluss der heiligen Stunden kennzeichnen und erbittet die Gegenwart Gottes für die kommende Arbeitswoche. Auf diese Weise können Eltern den Sabbat zu dem machen, was er sein sollte, zu dem schönsten und freudigsten Tag der Woche. Sie können ihre Kinder anleiten, ihn als eine Wonne, als Tag der Tage, heilig dem Herrn, dem Ehre gebührt, zu betrachten. Ich rate euch, meine Brüder, meine Schwestern,
gedenkt des Sabbattages, dass ihr ihn heiligt.
Wollt ihr, dass eure Kinder den Sabbat halten nach dem Gebot? Dann müsst ihr sie durch Vorschrift und Beispiel belehren. Die tief im Herzen gewurzelte Wahrheit wird niemals völlig ausgerodet werden. Sie lässt sich wohl verbergen, aber nie auslöschen. Die im Kindesalter empfangenen Eindrücke treten in späteren Jahren zutage. Umstände mögen eintreten, welche die Kinder von den Eltern und ihrem Heim trennen. Aber lebenslänglich werden ihnen die Belehrungen, die ihnen in der Kindheit und in der Jugend zuteil wurden, zum Segen sein. Wollen wir den Segen, welcher den Gehorsamen verheißen ist, erlangen, so müssen wir den Sabbat strenger beobachten. Ich fürchte, wir reisen oftmals an diesem Tag, wenn wir es vermeiden könnten. In Übereinstimmung mit dem Licht, welches der Herr über die Beobachtung des Sabbats gegeben hat, sollten wir genauer sein betreffs des Fahrens mit dem Schiff und der Bahn an diesem Tag. In dieser Sache sollten wir unseren Kindern und der Jugend ein richtiges Beispiel geben. Es mag notwendig sein, am Sabbat zu reisen, um die Gemeinden, die unserer Hilfe bedürfen, zu erreichen und ihnen die Botschaft mitzuteilen, die sie nach Gottes Willen hören sollen. Aber so weit wie möglich sollten wir unsere Fahrkarten und alle dazu notwendigen Dinge am Tage zuvor besorgen. Treten wir eine längere Reise an, so lasst uns unseren Reiseplan so einrichten, dass wir unseren Bestimmungsort nicht am Sabbat erreichen. Sind wir gezwungen, am Sabbat zu reisen, so sollten wir die Gesellschaft solcher Leute meiden, die unsere Aufmerksamkeit auf weltliche Dinge lenken. Wir sollten unsere Gedanken mit Gott beschäftigen und mit ihm Umgang pflegen. Wo sich irgendwie Gelegenheit bietet, können wir zu anderen über die Wahrheit sprechen und stets bereit sein, den Leidenden und Bedürftigen zu helfen. In derartigen Fällen will Gott, dass die Erkenntnis und Weisheit, die er uns verliehen hat, zur Anwendung komme. Wir sollten jedoch nicht über geschäftliche Angelegenheiten sprechen oder uns in leichte, weltliche Gespräche einlassen. Zu allen Zeiten und an allen Orten fordert Gott, dass wir unsere Treue ihm gegenüber beweisen, indem wir den Sabbat ehren. Christus sagte:
Wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
Wenn sich nur 2 oder 3 Gläubige an einem Ort befinden, sollten sie am Sabbat zusammenkommen und die Verheißung des Herrn für sich in Anspruch nehmen. Die kleinen Gruppen, die sich am Sabbat zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln, sind sie doch berechtigt, den reichen Segen Jehovas zu erflehen. Sie dürfen glauben, dass der Herr Jesus ihre Versammlung mit seiner Gegenwart beehrt. Jeder aufrichtige Anbeter, der den Sabbat heiligt, darf die Verheißung beanspruchen.
Dass ihr wisset, dass ich der Herr bin, der euch heiligt.
Die Predigt in unseren Sabbatversammlungen sollte im Allgemeinen nur kurz sein. Seelen, die Gott lieben und die ihren Dank und ihre Verehrung ausdrücken wollen, sollte Gelegenheit dazu gegeben werden. Hat die Gemeinde keinen Prediger, dann sollte jemand zum Leiter der Versammlung ernannt werden. Es ist jedoch nicht notwendig, dass diese Predigt einen großen Teil der zum Gottesdienst bestimmten Zeit ausfüllt. Eine kurze, interessante Bibellesung ist oftmals von größerem Nutzen als eine Predigt. Darauf kann eine Gebets- und Erfahrungsstunde folgen. Die Leiter der Gemeinde sollten ihre Körper- und Geisteskraft nicht während der Woche erschöpfen, so dass sie am Sabbat unfähig sind, den belebenden Einfluss des Evangeliums Christi in die Versammlung zu bringen. Verrichtet lieber weniger zeitliche, tägliche Arbeit, aber beraubt nicht Gott, indem ihr am Sabbat einen Dienst darbringt, den er nicht annehmen kann. Ihr dürft nicht Männer ohne geistiges Leben sein. Das Volk bedarf eurer Hilfe am Sabbat. Gebt ihnen Speise aus dem Wort. Bringt Gott eure auserlesensten Gaben an seinem heiligen Tage dar. Gebt ihm das köstliche Leben eurer Seele zum geweihten Dienst. Niemand sollte zum Gottesdienst kommen, um ein Schläfchen zu halten. Schlaf darf dort nicht zu finden sein. Bei eurer weltlichen Beschäftigung werdet ihr nicht schläfrig, weil ihr ein Interesse daran habt. Sollten wir den Gottesdienst, der ewige Interessen in sich schließt, geringer achten als die zeitlichen Angelegenheiten unseres Lebens? Tun wir dies, dann empfangen wir nicht den Segen, den Gott uns verleihen wollte. Der Sabbat soll kein Tag unnützer Trägheit sein. Sowohl daheim als auch in der Gemeinde muss sich ein dienstfertiger Geist offenbaren. Gott, der uns 6 Tage zu unserer irdischen Beschäftigung gab, hat den 7. Tag gesegnet und geheiligt und für sich abgesondert. Er will an diesem Tage diejenigen ganz besonders segnen, die sich seinem Dienste weihen. Der ganze Himmel feiert Sabbat, aber nicht in lustloser, träger Weise. An diesem Tage sollte jede Fähigkeit der Seele wach sein, denn sollen wir nicht Gott und unserem Heiland Jesus Christus begegnen? Wir können ihn im Glauben schauen. Er sehnt sich danach, jede Seele zu segnen und zu erquicken. Jeder sollte fühlen, dass er Anteil daran hat, die Sabbatversammlungen so anziehend wie möglich zu machen. Kommt nicht nur aus Gewohnheit zusammen, sondern um eure Gedanken auszutauschen, eure täglichen Erfahrungen zu erzählen euren Dank auszudrücken, um das aufrichtige Verlangen nach göttlicher Erleuchtung zu äußern, damit ihr Gott und den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennt. Wenn man zusammen über Christus spricht, so wird die Seele für die Prüfungen und Kämpfe des Lebens gestärkt. Denkt nicht, dass ihr Christen seid und euch in euch selbst zurückziehen könnt. Jeder Einzelne ist ein Teil des großen Menschengewebes und die Erfahrung eines jeden wird zum großen Teil durch die Erfahrung seiner Gefährten bestimmt. Wir empfangen nicht den hundertsten Teil des Segens, den wir durch die gottesdienstlichen Versammlungen empfangen sollten. Unser Wahrnehmungsvermögen muss geschärft werden. Die Gemeinschaft untereinander sollte uns freudig stimmen. Warum erglühen nicht unsere Herzen in Liebe zu Gott angesichts der Hoffnung, die wir haben? Zu jeder religiösen Versammlung sollen wir das lebendige, geistige Bewusstsein mitnehmen, dass Gott und seine Engel gegenwärtig sind und mit allen wahren Gläubigen zusammenwirken. Beim Betreten des Versammlungsortes bittet den Herrn, alles Böse aus eurem Herzen zu entfernen. Bringt nur das in sein Haus, worauf er seinen Segen legen kann. Beugt eure Knie vor Gott in seinem Tempel und weiht ihm sein Eigentum, das er mit dem Blute Christi erkauft hat. Betet für den Sprecher oder Leiter der Versammlung. Betet, dass durch den, der das Wort verkündigt, ein großer Segen herabkommen möge. Trachtet ernstlich danach, für euch selbst einen Segen zu erlangen. Gott wird alle segnen, die sich in dieser Weise auf den Gottesdienst vorbereiten. Sie werden auch verstehen, was es heißt, die Gewissheit des Geistes zu besitzen, weil sie Christus durch den Glauben angenommen haben. Der Versammlungsraum mag recht ärmlich sein, wird aber deshalb nicht weniger von Gott anerkannt. Denen, die Gott im Geist, in der Wahrheit und im heiligen Schmuck anbeten, ist er gleichsam die Himmelspforte. Die Zahl der Gläubigen mag nur klein sein, aber in Gottes Augen sind sie sehr köstlich. Durch den Keil der Wahrheit sind sie als raue Steine aus dem Steinbruch der Welt genommen und in die Werkstatt Gottes gebracht worden, um behauen und geformt zu werden. Aber selbst im rauen Zustand sind sie köstlich vor Gott. Die Axt, der Hammer und der Meißel der Trübsal werden von geschickter Hand geführt, von jemand, der die Werkzeuge nicht gebraucht, um zu zerstören, sondern um eine jegliche Seele vollkommen zu machen. Gott wünscht, dass wir als kostbare, wie für einen Palast polierte Steine in den himmlischen Tempel eingeführt werden. Gottes Bestimmungen und Gewährungen zu unseren Gunsten sind unbegrenzt. Der Gnadenthron selbst übt die größte Anziehungskraft aus, weil er eingenommen wird von dem, der uns gestattet, ihn Vater zu nennen. Aber Gott hielt den Grundsatz der Erlösung nicht für vollständig, wenn nur seine Liebe denselben leiten würde. Er stellte einen Vermittler an seinen Altar, der mit unserer Natur bekleidet ist. Als unserer Fürsprecher ist es sein Amt, uns Gott als seine Söhne und Töchter darzustellen. Christus verwendet sich für die, welche ihn angenommen haben. Durch seinen eigenen Verdienst gibt er ihnen Kraft, Glieder der königlichen Familie, Kinder des himmlischen Königs zu werden. Der Vater beweist seine unendliche Liebe zu Christus, der sein Blut für uns als Lösegeld bezahlt hat, indem er die Freunde Jesu als seine Freunde annimmt und willkommen heißt. Er ist mit der gemachten Versöhnung zufriedengestellt. Er wird verherrlicht durch die Menschwerdung, das Leben, den Tod und die Vermittlung seines Sohnes. Sobald sich ein Kind Gottes dem Gnadenthron nähert, wird es ein Schützling des großen Fürsprechers. Bei seiner ersten Äußerung von Reue und der Bitte um Vergebung nimmt Jesus sich seiner Sache an, macht sie zu seiner eigenen und bringt die Bitte vor den Vater als seine eigene. Wenn Christus für uns bittet, öffnet der Vater alle Schätze seiner Gnade, damit wir sie uns aneignen und uns daran erfreuen und sie anderen mitteilen können. Christus sagt,
so ihr bitten werdet in meinem Namen. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater bitten will für euch, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, darum, dass ihr mich liebt.
Macht Gebrauch von meinem Namen. Dies wird eure Gebete wirksam machen und euch die Reichtümer seiner Gnade erschließen. Deshalb
bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei.
Gott will, dass seine gehorsamen Kinder Anspruch erheben auf seine Segnungen und mit Dank und Preis vor ihn kommen. Gott ist die Quelle alles Lebens und aller Macht. Er kann für sein Volk, das seine Gebote hält, die Wüste zu einem fruchtbaren Feld machen, denn dies dient zur Verherrlichung seines Namens. Er hat für sein auserwähltes Volk so viel getan, dass jedes Herz von Dankbarkeit erfüllt sein sollte, und es betrübt ihn, wenn nur so wenig Lob dargebracht wird. Er möchte, dass sein Volk weiß, dass es Grund zur Freude und zum Frohsinn hat und dass es dies mehr zum Ausdruck bringe. Gottes Verfahren mit seinem Volk sollte oft wiederholt werden. Wie viele Denkmäler hat der Herr in seiner Handlungsweise mit dem alten Israel aufgerichtet? Damit die Geschichten der Vergangenheit nicht vergessen würden, gebot er Mose, diese Begebenheiten in Liedern festzuhalten, damit die Eltern sie ihren Kindern lehren konnten. Sie mussten sich Andenken sammeln und diese sichtbar aufbewahren. Besondere Sorgfalt wurde darauf verwandt, sie zu erhalten, damit, falls die Kinder über diese Dinge Auskunft wünschten, die ganze damit zusammenhängende Geschichte erzählt werden konnte. Auf diese Weise behielten sie die Vorsehungen, die sichtbare Güte und Barmherzigkeit Gottes in der Sorge für sein Volk und die Befreiung desselben im Gedächtnis. Auch wir werden ermahnt.
Gedenket aber an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet waret, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens.
Der Herr hat sich seinem heutigen Volk als ein wunderwirkender Gott erwiesen. Die Vergangenheit des Werkes Gottes muss den Leuten, jung und alt, oft wiederholt werden. Wir müssen oft von Gottes Güte erzählen und ihn für seine wunderbaren Werke preisen. Während wir ermahnt werden, unsere Versammlungen nicht zu verlassen, so sind diese nicht nur zu unserer eigenen Erquickung da. Wir müssen von größerem Eifer beseelt werden, den Trost, den wir empfangen haben, anderen mitzuteilen. Es ist unsere Pflicht, eifrig über die Ehre Gottes zu wachen und keinen schlechten Bericht abzulegen, sei es auch nur durch ein trauriges Gesicht oder unbesonnene Worte, als ob die Anforderungen Gottes eine Beschränkung unserer Freiheit seien. Der Herr möchte, dass wir selbst in dieser Welt der Sorgen, Enttäuschungen und Sünde freudig und stark in der Macht seiner Stärke sind. Der ganze Mensch hat das Vorrecht, ein entschiedenes Zeugnis abzulegen. Unser ganzes Aussehen, die Gemütsverfassung, die Worte, der Charakter sollen bezeugen, dass es gut ist, Gott zu dienen. Auf diese Weise verkündigen wir:
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele.
Alle, die sich täglich Gott weihen, werden diese helle und freundliche Seite unserer Religion offenbaren. Wir sollten Gott nicht durch die traurige Erzählung der Prüfungen, die schmerzlich erscheinen, verunehren. Alle Prüfungen, die als Erziehungsmittel angenommen werden, wirken Freude. Das religiöse Leben wird aufrichten, erheben, veredeln und einen Wohlgeruch guter Worte und Taten verbreiten. Dem Feind gefällt es, wenn Seelen niedergeschlagen, bedrückt und traurig sind und klagen. Er will gerade, dass unser Glaube solchen Eindruck erwecken soll. Aber es ist nicht Gottes Absicht, dass unser Geist sich auf einer niedrigen Ebene bewegt. Er will, dass jede Seele in der bewahrenden Kraft des Erlösers triumphiert. Der Psalmist sagt:
Bringt her dem Herrn, ihr Gewaltigen, bringt her dem Herrn Ehre und Stärke, bringt dem Herrn die Ehre seines Namens, betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich erhöht und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Ihr Heiligen, Lob singet dem Herrn, dankt und preiset seine Heiligkeit.
Die Gemeinde Gottes hier auf Erden ist eins mit der Gemeinde Gottes im Himmel. Die Gläubigen auf Erden und die nie gefallenen Wesen droben bilden eine Gemeinde. Jedes himmlische Wesen hat Interesse an den Zusammenkünften der Heiligen, die sich auf Erden versammeln, um Gott anzubeten. Im inneren Himmelshof lauschen sie auf das Zeugnis der im Vorhof auf Erden befindlichen Zeugen Christi. Und die Preis- und Danklieder der Gläubigen hier unten werden in den himmlischen Chorgesang aufgenommen. Lob und Preis schallt durch den Himmel, weil Christus nicht vergeblich für die gefallenen Söhne Adams gestorben ist. Während die Engel direkt von der Quelle trinken, schöpfen die Heiligen auf Erden von den lauteren Strömen, die vom Thron ausgehen und welche die Stadt unseres Gottes fröhlich machen. Oh, dass wir alle erkennen könnten, wie nahe der Himmel der Erde ist! Ohne dass die staubgeborenen Kinder Gottes wissen, sind Engel des Lichts ihre Begleiter. Ein stiller Zeuge bewacht jede lebende Seele und versucht, sie zu Christus zu ziehen, solange noch Hoffnung vorhanden ist, solange die Menschen nicht zu ihrem ewigen Verderben dem Heiligen Geist widerstreben, werden sie von himmlischen Wesen bewacht. Lasst uns nie vergessen, dass in jeder Versammlung der Heiligen auf Erden Engel Gottes anwesend sind, die auf die Zeugnisse, Lieder und Gebete lauschen. Lasst uns daran gedenken, dass unser Lobgesang durch die Chöre der himmlischen Engelscharen vervollständigt wird. Singt deshalb, wenn ihr von Sabbat zusammenkommt, dem Ruhmes- und Dankeslieder, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihm,
der uns geliebt hat und gewaschen von unseren Sünden mit seinem Blut,
sei unseres Herzens Anbetung dargebracht. Die Liebe Christi sei das Hauptthema der Predigt. Bringt sie in einfachen Worten, in jedem Loblied zum Ausdruck. Lasst euch durch den Geist Gottes zum Gebet inspirieren. Wenn das Wort des Lebens gesprochen wird, lasst eure herzliche Erwiderung bezeugen, dass ihr die Botschaft als vom Himmel kommend annehmt. Ich weiß, dies ist altmodisch, aber es wird Gott ein Dankopfer sein für das Brot des Lebens, das die hungrige Seele empfing. Diese Erwiderung auf die Eingebung des Heiligen Geistes wird eure Seele stärken und andere ermutigen. Sie beweist, dass sich in Gottes Haus lebendige Steine befinden, die Licht ausstrahlen. Wenn wir zurückblicken, nicht auf die dunklen Seiten unserer Erfahrungen, sondern auf die Bekundungen von Gottes großer Barmherzigkeit und untrüglicher Liebe, so werden wir viel mehr rühmen als klagen. Wir werden reden von der liebevollen Treue Gottes, dem wahren, zärtlichen, mitleidsvollen Hirten seiner Herde, die niemand aus seiner Hand reißen soll. Die Sprache des Herzens wird sich nicht in selbstsüchtigem Murren und Missvergnügen äußern, sondern Lobpreisungen, gleich klar fließenden Strömen, werden von Gottes aufrichtigen Gläubigen erschallen.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Warum wollen wir nicht auf unserer Pilgerreise unsere Stimme in geistlichen Liedern erheben? Warum wollen wir nicht zurückkehren zu unserer Einfachheit und einem Leben voller Eifer? Der Grund, weshalb wir nicht fröhlicher sind, liegt darin, dass wir unsere erste Liebe verloren haben. Lasst uns daher eifrig sein und Buße tun, damit der Leuchter nicht weggestoßen wird von seiner Stätte. Der Tempel Gottes im Himmel steht offen und die Schwelle ist überflutet von der Herrlichkeit, die jeder Gemeinde, die Gott liebt und seine Gebote hält, gehört. Wir müssen forschen, nachdenken und beten. Dann werden unsere geistigen Augen den inneren Hof des himmlischen Tempels schauen und wir werden die Themen der Lieder und Lobpreisungen des himmlischen Chors, der um den Thron Gottes steht, begreifen. Wenn Zion sich aufmacht und Licht wird, so wird ihr Licht sehr durchdringend sein und köstliche Lob- und Dankeslieder werden von den Versammlungen der Heiligen aufsteigen. Murren und Klagen über kleine Enttäuschungen und Schwierigkeiten werden aufhören. Wenn wir die kostbare Augensalbe anwenden, dann werden wir die Herrlichkeit des Jenseits schauen. Der Glaube wird den dunklen Schatten Satans durchbrechen und wir werden unseren Vermittler sehen, wie er das Räucherwerk seiner eigenen Verdienste für uns darbringt. Sehen wir dies, wie es ist und wie der Herr wünscht, dass wir es sehen sollen, dann werden wir ein Verständnis bekommen von der Größe und Mannigfaltigkeit der Liebe Gottes. Gott lehrt, dass wir uns in seinem Hause versammeln sollen, um die Eigenschaften der vollkommenen Liebe zu pflegen. Dadurch werden die Erdenbewohner zubereitet für die Wohnungen, die Christus für alle bereitet, die ihn lieben. Dort werden sie sich einen Sabbat nach dem anderen und einen Neumond nach dem anderen versammeln, um einzustimmen in die erhebenden Preis- und Dankeslieder zu Ehre des, der auf dem Thron sitzt, und des Lammes von Ewigkeit zu Ewigkeit.